Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Wir haben zurzeit eine Predigtreihe, eine kleine Predigtreihe zum Thema Heimat, weil das hatte mich beschäftigt, hatte uns auch beschäftigt in der Kleingruppe. Heimat ist ein großes Ding, da geht es um Thema Geborgenheit, irgendwo sich zu Hause zu fühlen. Wann macht man das, wann hat man dieses Gefühl? Wir haben schon festgestellt, wenn ich mich auskenne, dann fühle ich mich auch ein Stück weit zu Hause. Wenn ich gekannt werde, dann fühle ich mich ein Stück zu Hause. Zumal, wenn es dazu führt, dass ich so angenommen werde, wie ich bin, mit meinen Fehlern und Schwächen. Manches Mal wundert man sich, warum die Familienangehörigen zu Hause, sag mal, sich ein bisschen anstrengender geben als auf der Arbeit oder bei den Freunden. Wisst ihr, was ich meine? Ne? Da können die ganz freundlich sein. Also ich kann auch, wenn ihr mich anruft, werde ich wahrscheinlich am Telefon immer freundlich sein. Ja? Vermutlich. Das kann aber sein, dass meine Familienangehörigen vielleicht denken, wieso ist er jetzt gerade so freundlich? Eben war er das nicht. Versteht ihr das? Man ist so zu Hause, dann zu Hause, wenn man so sein kann, wie man ist. Auch mit den Fehlern und Schwächen, daran liegt das. Und wenn man dann noch darin angenommen ist, so seinen Platz auch damit hat, dann ist man zu Hause. Zu Hause ist man da, wo man Gemeinschaft hat, wo man feiern kann, wo man dazugehört, Geborgenheit erlebt, ist ein ganz große Nummer. So, bei der ersten Predigt haben wir festgestellt, dieses Zuhause-Sein hat eigentlich weniger damit zu tun, mit dem Wo, woher komme ich, wohin gehe ich. Ihr erinnert euch, wichtiger als woher ich komme ist, wohin ich gehe. Wichtiger als wohin ich gehe ist, mit wem ich gehe, ist viel wichtiger. Ich kann mich zu Hause fühlen in Südamerika, wenn ich das erlebe, was ich eben gerade beschrieben habe. Ich kann in Ostwestfalen mich todunglücklich fühlen, wenn ich das nicht erlebe. Ehe kann eine Hölle sein, wenn das nicht passiert. Ehe kann ein Stück Himmel auf Erden sein, wenn das passiert. Also viel wichtiger, mit wem bin ich unterwegs, als das Wo. Und dann haben wir gesagt, von der Bibel her, viel wichtiger als mit welchen Menschen ich unterwegs bin, ist, bin ich mit Gott unterwegs oder nicht. Und wir hatten Abraham und haben festgestellt, der konnte nachher überall zu Hause sein, weil er mit Gott unterwegs war. Und auch in unterschiedlichen menschlichen begleitenden Situationen. Also, es geht darum, bei Gott zu Hause zu sein. Bei der letzten Predigt ging es eher darum, dass das jetzt schon stattfindet, dieses Zuhause-Sein. Also was Gegenwärtiges hat, aber auch was Zukünftiges bei Gott. Also er hat eine ewige Heimat für uns. Und teilweise sind wir hier ein Stück weit wie Fremdlinge auf der Erde, heißt es mal so, wie so Durchreisende. Die große Heimat wartet in der Zukunft auf uns. Das heißt aber nicht nur in der Zukunft, sondern das findet auch hier und heute schon statt. Es ist schon jetzt da, noch nicht vollkommen, aber es ist schon jetzt da. Und das gibt uns ja diese Vorfreude, dieses Wissen drauf, weil wir es jetzt schon bruchstückhaft erleben, dass es nochmal kommen wird in absoluter Herrlichkeit und Vollkommenheit. Und sagen wir ja. Wir haben Sehnsucht drauf, Bock drauf, mit Gott in Ewigkeit zusammen zu sein. In einer nochmal ganz anderen Qualität, als was wir hier schon erleben. Aber wir erleben es hier auch schon. Ja. So, heute möchte ich den Schwerpunkt drauf legen, wie komme ich jetzt eigentlich nach Hause zu Gott? Wie mache ich das konkret? Weil das ist gar nicht selbstverständlich. Es ist nicht so, dass ich als Kind geboren werde und dann werde ich irgendwie 7 Jahre alt, gehe ich in die Schule und dann bin ich 14 und irgendwann bin ich 18 und fange irgendwie eine Berufsausbildung an und irgendwie sage ich, ja, ich bin irgendwie die ganze Zeit bei Gott zu Hause. Nein, das ist gar nicht so, sondern ich muss zu Gott nach Hause kommen. Ich muss dieses geistliche Heimat erstmal finden. So, und darum soll es heute gehen. Ich habe euch eine ganz altbekannte Geschichte mitgebracht, aber die ist deswegen so altbekannt, weil das ist man würde sagen, so ein Archetyp von Geschichte. Diese Geschichte spricht eigentlich alle Menschen auf der Welt immer wieder neu an, weil genau darum geht es. Das ist so dieses Lebensthema. ich möchte nach Hause kommen irgendwo, ich möchte zu Hause irgendwann ankommen. Und hier wird es ganz nochmal so dichterisch fast dargestellt, dass es heißt, es geht darum, zu Gott nach Hause zu kommen und Gott zu finden. Und darum geht es genau in dieser Geschichte. Und ich lese sie euch mal vor, Lukas Kapitel 15, auch wenn sie altbekannt ist, vielleicht für den einen oder anderen, versucht nochmal so rein zu fühlen, so ein bisschen auch, um was es da geht. Und eben gerade mit diesem Stichpunkt, sag mal, wie kommen wir zu Gott nach Hause? Wie finden wir dort Heimat? Jesus erzählte folgende Geschichte. Ein Mann hatte zwei Söhne und der Jüngere sagte, Vater, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter den beiden auf. Nach ein paar Tagen machte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil zu Geld und zog weit weg in die Fremde. Nicht mehr zu Hause, sondern er zieht weit weg in die Fremde. Dort lebte er in Saus und Braus und verjubelte alles. Kann vorkommen. Als er nichts mehr hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Jetzt merkt man, jetzt kriegt die Geschichte auf einmal so einen unerwarteten Drive. Wo man denkt, ups, da ging es ihm schlecht. Damit hat er nicht gerechnet. Er hängte sich an einen Bürger des Landes, der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er war so hungrig, dass er auch mit dem Schweinefutter zufrieden gewesen wäre, aber er bekam nicht mal da etwas davon. Endlich ging er in sich. Jetzt kommt so eine Trendwende. So diese Frage, wie kommen wir zu Gott eigentlich? Wie kommen wir zu Gott nach Hause? Wie finden wir dort eine geistliche Heimat? Endlich ging er in sich und sagte, mein Vater hat so viele Arbeiter, die bekommen alle mehr, als sie essen können. Und ich komme hier um vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Nimm mich als einen deiner Arbeiter in Dienst. Wisst ihr, das ist, wir gehen gleich noch ein bisschen näher drauf ein, aber das ist, glaube ich, weshalb wir uns oft davor scheuen, uns mit Gott überhaupt zu beschäftigen. Weil wir wissen, wenn es einen Gott gibt, dann hat er das Sagen. Ist doch völlig klar. Wenn es einen Gott geben sollte, dann steht er da und ich stehe hier. Ist doch völlig klar. Es geht doch nicht um Mickey Maus. Es geht um Gott, den Allmächtigen. Schöpfer Himmels und Erden, ansonsten geht es nicht um Gott. Und wir ahnen, dass es da irgendwie ein Anspruch auch mit verbunden ist. Das ist es. Nimm mich in deinen Dienst. Und das macht es uns so, boah, schon im Vorfeld so, lieber erstmal in die Ferne gehen. Das eigene Glück suchen, so, ne? Mal austesten, mal ohne ihn, so, ne? Aber hier kapiert er das. Kommt er ihm auf die Spur? Nimm mich als einen deiner Arbeiter. Das überlegt er sich gerade nur. Er macht's noch nicht. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch ein gutes Stück vom Haus entfernt. Da sah ihn schon sein Vater kommen. Und das Mitleid ergriff ihn, also den Vater, ergreift jetzt schon das Mitleid. Er lief ihm entgegen, fiel ihn um den Hals und überhäufte ihn mit Küssen. Also der Vater läuft ihm entgegen. Fällt ihm um den Hals. Nicht der Sohn, der Vater fällt ihm um den Hals und küsst ihn. Nicht andersrum. Vater, sagte da der Sohn, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Da steckt auch Zerbruch drin. Da steckt auch Kapitulation ein Stück weit drin, das ist so. Auch ein Stück weit Schmerz. Aber der Vater, der Vater rief seinen Dienern zu, schnell holt die besten Kleider für ihn, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Schuhe. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen, denn mein Sohn hier war tot. Jetzt lebt er wieder. Er war verloren. Jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Das ist Heimkehr. Hier wird Heimkehr, dieses Nachhausekommen zu Gott, wird hier in einer Geschichte bildhaft beschrieben. Das Ganze fängt damit an, ja, mit dem Heimweh nach Gott. Damit fängt das ganze Ding an. So, wann ist unsere Sehnsucht nach Gesundheit besonders groß? Wann ist unsere Sehnsucht nach Gesundheit besonders groß? Wenn wir krank sind. Ne, solange ist alles fit und so, da denke ich, boah, denke ich doch nicht an Gesundheit, ich bin gesund. So, ne? Wann ist die Sehnsucht nach Heimat besonders groß? Wenn ich in der Ferne bin. Ich habe ja mal ein Jahr in Südamerika gelebt. Ich mag keine Schokolade. Also ihr könnt mir Haribos und Lakritz schenken, aber nicht Schokolade. Ihr glaubt gar nicht, wenn wir irgendwann mal in Urwald ein Stück Schokolade bei der Hitze, das überhaupt ging. Also wir haben mal ab und zu so Schokolade bekommen. Am besten deutsche. Ein Stück deutsche Schokolade. Irgendwo im Dschungel von Südamerika. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das ist mehr als ein Vier-Gänge-Menü. Das ist irgendwie, das ist Heimat. Das ist irgendwie, da kommt dir was. Ein Brief von zu Hause. Damals muss ich sagen, das ist jetzt zur Erklärung. Das Ganze ist schon so ungefähr 30 Jahre her. Ja. Marion und ich waren damals schon befreundet. Wir haben ein Jahr lang nicht telefoniert, weil das war gar nicht technisch gar nicht möglich. Nicht skypen oder sowas, gar nicht. Denn ab und zu ein Brief. Weißt du, was du da machst? Brief, wenn du einen Briefumschlag machst. Das ist Heimat. Du riechst das Parfum deiner Freundin. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich, wie man sensibilisiert wird für solche Dinge. Nirgendwo wird das Gefühl von, also Heimweh am größten, als wenn man in der Ferne ist. Und das ist genau der Punkt, den Jesus hier herausstellt, wenn es um uns Menschen geht, auf der Suche nach Gott und bei ihm anzukommen. Erstmal geht es um Heimweh. Wir sind nicht automatisch bei, er hat uns alle geschaffen, wir sind alle seine Geschöpfe. Er hat uns alle lieb. Er ist für uns alle in Jesus Christus, seinem Sohn, selber am Kreuz gestorben. Das ist unglaublich. Das hat er alles gemacht. Und trotzdem haben wir nicht automatisch die Verbindung. Die haben wir nicht. Wir werden groß. Vielleicht haben wir sie als Kind noch mehr als Jugendlicher oder so. Das kann durchaus sein. Aber wir werden eigentlich in der Ferne groß nachher. Wir ahnen, dass es einen Gott gibt, aber wir haben nicht den direkten Kontakt. Wir riechen ihn noch nicht, so dieses Schmecken von Schokolade und ach, das ist Gott. Das ist noch nicht da. Das kennen wir noch gar nicht. In der Ferne von Gott wird die Sehnsucht nach Gott am größten. Und deswegen ist das Thema Sehnsucht und Träume haben ein total wichtiges, hochspirituelles Thema. Ich habe das letzten Sonntag schon mal, Gottesdienst schon mal gesagt und ich möchte es nochmal betonen. Es lohnt sich für uns, egal wie alt wir sind, auch gerade wenn wir älter werden, immer noch über Träume und Sehnsüchte selber nachzudenken. Darüber zu reden mit Freunden. Auch in Kleingruppen haben wir eine super Atmosphäre bei uns, eine Möglichkeit in der Gemeinde. Wir haben alle so Lebensgruppen, so Kleingruppen, die wir uns treffen, über solche Themen zu reden. Warum? Weil es uns etwas davon zeigt, dass Gott noch größer und mehr ist, als wir gerade erleben. Vielleicht wird die Heimweh nach dem nochmal gerade groß und deswegen tut es oft auch so weh, darüber zu reden. Aber es bringt uns eigentlich dem Vater, dem Ewigvater, näher. In der Ferne entsteht das große Heimweh. Und jetzt wird Ferne hier nicht nur als Distanz beschrieben, sondern auch als Abbruch von Beziehung. Also auch mit Schmerzen. Er ist eben hat nicht den direkten Kontakt mehr mit seinem Vater. Es geht ihm schlecht, da ging es ihm schlecht, einfach beschrieben. So, das ist ja oft so, wir versuchen uns selber so das Glück zu nehmen, so das die Heimat zu bauen. So, und dann hast du dich lebenslang verschuldet, um dein Haus zu bauen, ne? Ist doch so oft, oder? Ne? Wir machen Kredite 20, 30 Jahre, ist doch so. So. Und dann hast du Streit in der Familie. Und dann hast du den blöden Kredit auch noch an der Backe. Weißt du, würdest du sagen, oh, ich könnte hier alles in den Sack hauen. Und du sagst, das ist auf einmal das schöne Haus, das schöne Heim, das, was ich bauen wollte, was ja auch einen Wert durchaus hat. Aber es ist nicht die Heimat bei Gott, das ist es nicht. Ich baue auch gerne, das wisst ihr, und ich empfinde auch einen göttlichen Auftrag, das zu machen. Aber es ist nicht, ich will mir keine Heimat bauen, nein. Wenn Gott morgen sagen würde, Lutz, zieh aus, ich hoffe, ich würde ausziehen. Warum denn nicht? Wo ist meine Heimat? Wird natürlich nur mit Marion ausziehen, klar, und den Kindern. Also, ja. Weil Gott das ja auch wollte. Ne? Wir sollen ja miteinander alt werden. So, ne? Ist ja sein großer Plan, dass wir die Schönheit heute, ne? Die Schönheit des Alters miteinander entdecken. Also, und auch feiern und Halleluja. Ja, aber hier, ich liebe das ja alles, ihr habt da viel Zeit und Geld reingesteckt, aber ist doch keine Heimat. Ist doch keine Heimat in dem Sinne. Bei Gott zu Hause sein und er erlebt ja dieses Getrenntsein von Gott, hat all den Schmerz, diese Ratlosigkeit. Übrigens, wir können auch dann von Gott fern sein, das ist heute auch ein Weg. Wir müssen deswegen gar nicht weglaufen oder so. Wir haben ja so einen Trend seit mehreren, ach Jahren, Jahrzehnten eigentlich, dass wir uns ganz stark auch mit uns selber beschäftigen können. Kennt ihr das? Ne? Immer wie sich selber den Puls fühlen, so den inneren, wie geht es mir eigentlich, wie fühle ich mich, was bewegt mich, was ärgert mich und so. Und das ist auch alles total wichtig, auch wenn ich das jetzt ein bisschen karikiert habe. Nur, wenn ich das ohne Gott mache, kann ich mich in mir selber verlieren. Und ich kann total heimatlos in mir sein. Ich kann ratlos werden, ich kann verzweifelt werden über meine eigenen Abgründe. Es ist doch nicht so, dass ich in mich hineinhöre und den wahren Lutz finde. Das ist doch ein Witz. Wenn ich das ohne Gott mache, kann ich irgendwann, ich kann meine Abgründe finden. Ja, ne, das ist so. Meine ganzen Depressionen, meine Geringschätzigkeit, meine Wut, das kann ich alles finden. Ja, das kann ich auch finden. Meine Grenzen, meine Unvollkommenheiten. Ich wollte eigentlich, habe ich aber nicht gemacht und so, ne? Und eigentlich würde ich das gerne, aber habe ich auch nicht geschaffen, so. Das kann ich alles super. Ne? Also diese Selbstbeschäftigung hat was Gutes, nur wenn sie ohne Gott passiert, dann kann ich mich in mir selber verlieren. Ich gehe in mir selber verloren, ich finde mich nicht mehr. Ja, ich habe mir mal gedacht, ich glaube für uns 40, 45, 50-Jährige ist das auch wieder eine Aufgabe, uns selber. Ne? Wer sind wir eigentlich? Ne? Pubertät, wer bin ich? Nachher Midlife-Krise oder Wechseljahre, wer bin ich wirklich? Also ist eine Beschäftigung mit uns selber, die ist ja wichtig. Nur wenn ich die ohne Gott mache, wo lande ich denn da? Das kann ja fürchterlich auch sein. Ja. Und also ich kann auch fern von Gott sein, obwohl ich mich irgendwie mich mit mir beschäftige. So. Also egal, wie der Verlorene das hier gemacht hat, er ist auf alle Fälle, er war verloren. Und in dem Verlust, in diesem Verlorensein, jetzt kommt er zur Besinnung, jetzt fängt dieses Umdenken an. Mensch, sage mal, das kann doch, die Sehnsucht fängt an, jetzt muss er an Gott, den Vater denken und sagen, meine Herren, da haben es selbst ja die Diener besser. Er wollte nicht in den Dienst, deswegen ist er wahrscheinlich abgehauen. Jetzt denkt er, meine Herren, jetzt habe ich mein Leben selber gestaltet und wo bin ich jetzt? Jetzt sitze ich ja bei den Schweinen am Troch und nicht mal der Schweinefraß kriege ich. Scheitern, Zerbruch, all diese ganzen großen Themen. Und jetzt kommt er zur Besinnung und sagt, sag mal, das war doch halt, da gibt's doch, da habe ich doch mal, versteht ihr so dieses, sollte es möglich sein. So, und jetzt macht er sich, denkt darüber nach und kommt zur Erkenntnis. Endlich ging er in sich und sagte, mein Vater hat so viele Arbeiter, die bekommen alle mehr, als sie essen können und ich komme hier um vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen, ich will zu ihm gehen, das ist auch was Aktives, er trifft eine Entscheidung, kommt er dahin, ne? Und will zu ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich habe versagt, ich habe versucht, ohne dich zu machen, selber mich zu finden in mir selber. Hab mich nicht gefunden, bin verloren gegangen. So, ne? Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Nimm mich als ein deiner Arbeiter in den Dienst. So irgendwie. Das ist so. Da denkt er drüber nach, er kommt zur Besinnung. Und das möchte ich auch nochmal sagen. Diese trüben Stunden, die wir da haben können, das entsteht ja oft so in ganz dunklen Stunden, auch diese Erkenntnis. Lass uns keine Angst vor dunklen Stunden haben. Ich glaube, das wäre eine große Chance. Stellt ihr euch mal vor, wir würden in Deutschland einen Tag der Besinnung einführen. Wir würden mal alle über unser Versagen und Scheitern und so nachdenken. Das würde wahrscheinlich eine Revolution aufbrechen oder so, ne? Also wenn wir das wirklich machen würden. Also das ist natürlich unangenehm. Wir versuchen das immer zu vermeiden, aber hier liegt da was ganz, ganz Positives drin. Lass uns keine Angst haben vor dunklen Stunden. Lass uns keine Angst haben vor diesen Gedanken und auch dieser Erkenntnis, die dahinter steckt. Sie kann uns ja nach vorne bringen, wo wir sagen, Mann, eine Sehnsucht, eine Richtung geben, eine Entscheidung, uns hinziehen nach zu Gott hin. So, und das löst es ja bei ihm aus. So, und jetzt trifft er die Entscheidung. Und das Schöne ist, er trifft nicht nur eine Entscheidung, nachdem er zur Besinnung gekommen ist, sondern jetzt geht er los und er macht es. Und es kommt eigentlich, sage ich mal, wie es kommen muss. So, ne? Er geht nach Hause und auf dem Weg dahin sieht der Vater, also man merkt irgendwie, der Vater, der wartet schon längst auf ihn. Der hat Sehnsucht. In ihm wächst die Sehnsucht nach Hause und der Vater hat schon die ganze Zeit Sehnsucht nach ihm. Und der Vater kommt, läuft ihm entgegen, er fällt ihm um den Hals, er küsst seinen Sohn. Und in diesen Armen des Vaters, da löst sich sein Schmerz und er bekennt seine Schuld, wo er den Willen Gottes nicht getan hat, wo er eigene Wege gegangen ist. In den Armen des Vaters bricht es aus ihm heraus, fließen die Tränen. Ob die Tränen schon da am Schweinetrog geflossen haben, keine Ahnung, wird nicht berichtet, aber jetzt kommt es raus, so in den Armen des Vaters. Und dann, ihr kennt den Spruch von mir, eine Party mit Vati, sie wird geschlachtet und jetzt geht die Feier ab und so. Und er wird beschenkt. Das ist geschenktes Glück, was er hier erlebt, ne? Er hat nichts davon verdient. Er hat völlig erkannt, selbst wenn ich ein Knecht des Vaters sein könnte, dann das wäre schon super. Sohn gar nicht mehr dran zu denken oder Tochter gar nicht mehr dran zu denken. Und der Vater, der sieht das ganz anders. Er sagt, Sohn und Tochter. Das heißt aber nicht, dass wir nur wahrscheinlich rumbummeln werden. Wir werden was zusammen machen. Wir werden die Welt verändern. Wir werden Spaß haben, wir werden feiern, wir werden ruhen, wir werden auch aktiv sein, wir werden vielleicht auch ein bisschen schwitzen, warum denn nicht? So, ne? Wir werden was zusammen machen. Aber als Sohn und Tochter. Eingesetzt. Was hier beschrieben wird durch Jesus, das wäre ein biblischer Begriff dafür, Umkehr. Das heißt, hier sind wir die Verlorenen. Hier ist so das Vaterhaus, ja, so das Vaterhaus, ne? Da ist Gott selber, unsere geistliche Heimat und all unsere Sehnsucht zieht uns danach hin. All, wenn wir Träume haben, das lockt uns, das zieht uns dahin. Nur das Problem ist, wir sind getrennt. Wir sind da noch nicht. Und jetzt ist Folgendes: Der Weg ins Vaterhaus zu Gott geht eben nicht so. Das beschreibt Jesus nicht mit dieser Geschichte, sondern der Weg dorthin geht so. Er beschreibt es als Umkehr. Trennung von Gott. Trennung vom Leben. Trübe Gedanken, aber eben zur Besinnung kommen. Selbsterkenntnis, Gotteserkenntnis wächst hier. Nach dem wahren Leben. Unsere dunklen Stunden haben doch die Riesenchance, dass wir begreifen, wie das Leben wirklich ist. Viele Dinge, die ich mir vorstelle, zerbrechen auf einmal. Ich hatte immer meinen Traum, als Kind und Jugendlicher ein Pferd zu haben. Ich habe mit 12 Jahren angefangen zu arbeiten, regelmäßig, wöchentlich, 5 D-Mark. Hatte ich so einen kleinen Zettel, wo immer Stunde, mit 12 Jahren. Wäre das ja verboten. War vielleicht damals auch schon verboten. Mit 16 Jahren hatte ich das Geld zusammengearbeitet, nicht geschenkt bekommen, zusammengearbeitet. Bin ich in Dänemark im Urlaub, sehe das Pferd, sage, das muss es sein. Ein Vollblut-Araber-Hengst, der muss unbedingt sein. Habe ich das Geld in Dänemark, so, Pferd gekauft. Dann in dem Moment sagte mein Vater zu mir, Lutz, es gibt 2 schöne Momente mit dem Pferd. Der erste schöne Moment ist, wenn du es kaufst, der zweite schöne ist, wenn du es verkaufst. Wenn das ein Götze ist, hat er recht und er hatte recht. Allein das Pferd zu verkaufen, das war ein Riesenchaos. Ich habe bis heute noch einen Pfändungsbeschluss von einem englischen Offizier, der mich um das Geld geprellt hat. Mit dem Pferd abgehauen ist er England. Da war ich irgendwie 18 oder 19. Man kann schon viel erleben im kleinen Leben, ne? So, das ist, ne? Ich hatte keinen Fernseher, aber den Fernseher des Offiziers durften wir nicht pfänden. Das ist wirklich so, weil im Fernseher ist irgendwie gehört zum Leben mit dazu. Aber ich hatte keinen Fernseher, aber der hatte einen Fernseher, aber ich durfte nicht, ich kriegte Geld, aber den durfte ich nicht fänden. Tja, so ist das Leben. Ich war froh, wisst ihr, so. Umkehr ist nicht so, Umkehr, das ist oft Umkehr. So geht es so. Und er kommt zur Besinnung irgendwie hier. Dann trifft er kommt zur Besinnung, dann trifft er eine Entscheidung. Und jetzt ist er super. Ich kann eine Entscheidung treffen, aber nichts machen. Dann bleibe ich hier. Er trifft die Entscheidung und er geht wirklich nach Hause. Und das ist der Moment, wo der Vater, wahrscheinlich ist es schon hier, also von der Geschichte, er kommt, wahrscheinlich der fällt der Vater, er ist noch gar nicht ganz da, sondern der Vater fällt ihm hier schon, läuft ihm entgegen, fällt ihm um den Arm, er spürt die Vaterliebe Gottes, dass es den unsichtbaren Gott, sage ich mal, wirklich gibt. Und an dem Moment, da bekennt er nun wirklich seine Schuld und zack, und es geht hoch, Party und dann zu Hause. Das ist der Weg, der hier beschrieben wird. Das ist der Weg zu Gott. Manchmal ist es so, dass wir schon einen Vorgeschmack hier von Gott kriegen. So, ne? Dass wir auch da schon so schöne Dinge mit ihm erleben. Aber dass er wirklich durchbrechen, das hat auch was mit Schulderkenntnis zu tun. Dass ich, weil dann erkenne ich Gott, wie er wirklich ist, und ich kenne mich aber auch, wie ich wirklich bin. Wie ich wirklich im Kern. Und ich erkenne, dass ich, wie soll ich das sagen? Dass ich zwar das Gute will, aber nicht tue. Das ist jetzt ganz lieb formuliert und ganz nett formuliert. Ich könnte auch mal ganz anders sagen, was ich über mich erkennen kann. Aber ich erkenne auch in dem Moment, dass Gott voller Liebe und Barmherzigkeit ist. Was ist die Voraussetzung, um zu Gott zu kommen? Hingehen. Eine Entscheidung treffen. Glauben, Vertrauen. Stell dir mal vor, der Sohn würde kommen und sagen, Vater, Ich habe einen Fehler gemacht. Aber du und ich, wir wissen, so schlimm war das gar nicht. Weil ich habe ja auch, ne? Ich bin ja auch irgendwie, so schlecht bin ich ja gar nicht. Wie soll ich das sagen? Ich sag mal, für einen ersten Versuch nicht schlecht. Aber das wird noch nicht der Durchbruch sein. Das ist noch nicht der Durchbruch. Der Durchbruch, der passiert dann, wo ich erkannt habe, wer ich wirklich bin. Was meint ihr, wozu ich alles fähig wäre? Stell dir mal vor, ich hätte andere Eltern gehabt. Ich wäre nicht in Deutschland groß geworden. Ich hätte nicht so eine tolle Frau kennengelernt, wie ich habe, sondern es wäre alles anders gelaufen, wie mein Leben jetzt aussehen würde. Okay? So. Und diese Erkenntnis von daher, aber auch zu Gott, Gott ist voller Barmherzigkeit. Die Voraussetzung, die ich nur brauche, ist, ich treffe eine Entscheidung, ich gehe hin, ich bekenne meine Schuld, ich bringe nicht was mit. So, das ist es. Ich sage, Gott, ich gebe dir all meinen Mist, ich gebe dir meine Vergangenheit, aber ich gebe dir auch meine Gegenwart, und da darfst du mich als Diener gebrauchen. Sagst du rechts, gehe ich nach rechts. Weil das Ding habe ich bis zur Neige ausprobiert ohne dich. Da habe ich die Schnauze von voll. Das muss ich nicht nochmal probieren oder so. Das habe ich ausprobiert, wo ich da lande. Ich gebe mich dir ganz hin. Vergangenheit und Zukunft. All das, was total, mein Scheitern, aber auch die ganzen Möglichkeiten, die du mir noch eröffnen wirst, die gebe ich dir auch hin. Okay. Was hier passiert, wird in der Taufe dargestellt. Warum sage ich das? Weil heute werden wir zwei Taufen haben. Taufe vollzieht das nach. Diese Umkehr, die da passiert, dieses zu Gott kommen und in Gottes Arme laufen, so dieses, seine Liebe auf einmal zu empfangen, die Kraft Gottes zu spüren in der Kraft, das passiert durch den Heiligen Geist, das ist jetzt so der theoretische Hintergrund, der praktische, sage ich mal, aber auf einmal, dass Freude kommt, Friede kommt, auf einmal Erkenntnis kommt, durchbricht, auch über Zukünftiges und über Gegenwärtiges, über Stärken und Schwächen, über Pläne, über Berufungen, die Gott mit mir hat, wer ich wirklich bin, wie er mich wirklich geschaffen hat. Auf einmal, ich kann hier vorne mir Gedanken machen, wer ich wirklich bin, mache ich es ohne Gott, das können auch Riesenabgründe kommen. Mache ich es mit Gott, kann er mir zeigen, wie er mich geschaffen hat. Und mich dahin führen, da reinführen, wie ich wirklich, das braucht viel Mut, und er wird mich dabei begleiten, kann ich durchbrechen. Das passiert in der Taufe. Diese Bewegung, ich habe euch das mal hier mitgebracht. Also, ja, Seht ihr das schon? Als die Kinder das sahen, wollten sie gleich das Männchen haben, musste ich gleich verteidigen. Das ist mein Männchen. Komm mal her. Das ist genau die Bewegung, die in der Taufe passiert. Ne? Gott ist hier, ich bin irgendwie hier. Wir sind getrennt, wir kommen nicht zusammen. Und jetzt geht's nicht einfach so, sondern dieses zu Gott kommen geht, ich sag mal, durchs Wasser, durch Umkehr. Das ist diese Bewegung, ne? Ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Schwupp, runter. Seht ihr es? Könnt ihr sehen? Jetzt ist er unter Wasser. Das steht wie so ein Wassergrab, ist das. Jesus ist ja, hat das ermöglicht, indem Jesus gestorben ist. Er hat die ganze Gottestrennung und fern die Verlorenheit von uns ja getragen, bezahlt, der Sohn Gottes selber. Der Preis ist ja bezahlt. Deswegen muss ich ja nichts anderes bringen, sondern das ist alles in Ordnung gebracht worden von ihm. Das wird ein geschenktes Glück. Das kann ich, habe nicht erarbeitet, sondern Jesus hat es gemacht. So. Und Jesus wurde ins Grab gelegt, ist gestorben. Und jetzt werde ich symbolisch in dieses Grab. Wir können nicht überall Felsgräber aushauen, wie Jesus damals, und dann rein und kommen wir nach 3 Tagen wieder raus. Nee, das wird in der Taufe dargestellt. Wassergrab. Schwupp, ich taufe dich auf. So, jetzt merkt ihr, jetzt geht's runter. Das ist genau die Bewegung. Und wenn wir jetzt unten bleiben würden, würden wir sterben. So, ne? Aber Jesus ist ja als Sohn Gottes, hat bezahlt und er war ohne Sünde. Deswegen konnte der Tod ihn nicht festhalten. Er musste zum Leben kommen. Der Tod musste ihn wieder loslassen, weil er war ohne Schuld. Wir sind voller Schuld, er ohne. So, und deswegen wurde Jesus raus. Der Tod musste ihn wieder hergeben, er ist auferstanden. Und jetzt wird das an uns vollzogen. Wir identifizieren uns mit dem, was Jesus getan hat. Er ermöglicht uns diesen Weg nach Hause. Gestorben mit ihm, unsere Schuld wird abgewaschen. Die bleibt im Grab, weil Jesus dafür bezahlt hat. Ich kann er nie von bezahlen. Also und jetzt kommt die Gnade Gottes, das geschenkte Glück. Jesus ist auferstanden und wir stehen mit ihm auf zu einem neuen Leben mit Gott. Und wir kommen auf der anderen Seite wieder raus. Jetzt haben wir glücklicherweise 2 Leute, die werden getauft heute und die können uns mal erzählen, wie die das erlebt haben. Es ist ein Geschenk, das ist mir nochmal ganz wichtig, weil oft denken wir, wenn wir hier sind und uns mit Gott beschäftigen, dann denke ich, boah, ich sag mal, ich bin jetzt ja schon fehlerhaft. Wenn ich jetzt noch mit Gott lebe und ich weiß die Maßstäbe Gottes, ne, mit Ehe, Finanzen und so, ich kenne das, dann sage ich, ich pack das jetzt ja schon nicht, wie soll ich es dann erst schaffen? Und dann hat man Angst vor dem Schritt. Nur die Sache ist, wir rechnen nicht mit dem Faktor X, der Faktor X tritt hier ein. Es geht doch nicht, dass ich perfekt mit Gott bin, sondern es geht doch, dass ich bei ihm bin, dass ich zu Hause bin, wo ich sein kann, wie ich bin. Wo ich angenommen bin, wie ich bin. Das ist doch zu Hause sein. Mit meinen Fehlern so sein können. Und es ist alles gut. Ne? Bisschen unfreundlich. Sag, kriegen wir schon hin. Entspann dich. Sag mir, was du auf der Seele hast. Wird schon. Machen wir. Ja. Amen. Okay, wir stellen uns nochmal unter den Segen Gottes. Vater, wenn wir nicht gesegnet worden wären, wären wir gar nicht hier. Du hast uns gesegnet. Und in Jesus Christus hast du uns sogar gesegnet mit allem geistlichen Segen im Himmel und auf der Erde. Und wir bitten dich einfach nochmal neu. Vielleicht gerade, wenn wir so in diesem Prozess nochmal drin sind, Ernte und auch Taufe, dass wir nochmal gesegnet werden mit dem Reden, mit deinem Reden zu uns, mit dem Reden deiner Liebe. Und dass es uns nicht nur unser Gehörgang erreicht, sondern unser Herz trifft. Irgendwie da reinkommt. Ganz tief reinfällt. Und uns ankommen lässt bei dir. Geht hin als Gesegnetes, Herr. Amen.